Dankeschön, Lobpreisteam, das war richtig stark, so Vater-Sohn, Vater-Tochter hier vorne zu haben und zu sehen, wie Gott euch gebraucht. Echt super, wow. Kleiner Applaus darf auch durchaus. Also wer es noch nicht gemerkt hat, dem kann ich jetzt sagen, ich bin nicht so der konventionelle Typ, ja. Und das Schöne ist, dass die Zungenauslegung von Gerda auch in die Richtung ging, Gott braucht keine Helden, Gott braucht keine Perfektionisten. Er braucht nur offene Herzen, offene Gefäße. Wow, ich glaube, das können wir alle liefern, oder? Offen zu sein, nicht zu sehr auf das schauen, was menschlich ist, was dir so durch den Kopf gehen möchte, sondern auf Jesus schauen und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ich hatte irgendwie extra so ein Jackett mitgenommen, weil ich wusste, hier beim Abendmahl trägt man Jackett. Vergessen anzuziehen, ja? Das Schöne, okay, ich habe gerade was gehört, ist nicht so schlimm. Ich spüre, dass der Geist Gottes hier Raum machen möchte. Ich hatte beim Herfahren gedacht, was ist, wenn ich jetzt unterwegs liegen bleibe und ich kann gar nicht predigen? Was würde die Gemeinde tun ohne mich? Gibt es eine Antwort? Singen, sagt Dieter. Ein Lobpreisgottesdienst. Oder vielleicht würden da irgendwelche Berufene, die sich noch nicht trauen, aufstehen und spontan predigen. Ja? Oder wir würden alle gemeinsam Wort Gottes zitieren. Ich möchte vor meiner heute etwas kürzeren Predigt, euch ein kurzes Video zeigen. Ihr habt es ja vielleicht auch schon gelesen, in den Blättchen oder auch auf der Folie. Taco ist nicht nur ein leckeres mexikanisches Gericht, sondern auch die Abkürzung, die sonst weiter keine Bedeutung hat, für eine Gruppe aus der Türkei, interessanterweise. Und die haben wir eingeladen nach Felbert am 14. Juni, das ist ein Freitag, ich weiß, einige von euch müssen arbeiten, aber vielleicht müsst ihr nachmittags nicht mehr arbeiten oder könnt früher von der Arbeit gehen oder aus eurem, wo immer ihr seid, und mit dieser Gruppe unterstützen, genau, das ist jetzt nicht das Video, das ist die Folie, und wir werden uns so ab mittags treffen, also bitte meldet euch bei mir an, weil wir haben auch noch mal ein Vortreffen und wollen vorher auch beten, am Dienstag davor, und ich brauche schon so ein bisschen auch die Zahlen, und um das zu planen, aber nachmittags an verschiedenen Standorten in Felbert wollen wir nicht nur Taco einladen, sondern wir wollen die Menschen einladen, ins Gespräch zu kommen über die größte Liebe, die es gibt, und dazu braucht es dich. Und es ist auch gar nicht so schwer, denn die Leute bleiben ja schon stehen und gucken diese jungen Künstler an. Kommen vier aus Kolumbien, wie gesagt, einige aus der Türkei. Ich weiß auch gar nicht, wie die Gruppe zusammengesetzt sind. Ich weiß nur, das sind 10 bis 12 junge Leute. Machen nicht nur Tanz, sondern auch Drama, Theater, sind Künstler. Einer malt vielleicht ein Bild. Und so zieht das die Menschen an und macht sie neugierig. Und dann kommen wir ins Gespräch, und da gibt es auch eine Kurzbotschaft oder auch einen Lebensbericht von jemandem. Und wenn du möchtest, vielleicht auch von dir. Und wir erzählen unseren Felbertern, weil wir sie lieben. Das war jetzt ein Zeichen. Wow. Also für alle, die die Predigt jetzt auf Audio mitverfolgen, gerade eben sind 4 weiße Tauben auf Dieters Kopf gelandet. Dieter, was machst du damit, mit dem Zeichen? Also bitte lass mich nicht im Stich mit Taco. Ja? Bisher haben sich erst 2, 3 angemeldet. Und ich, gerade von den jungen Leuten so, Leute, macht euch auf, wir haben die beste Botschaft. Und ein Christ ist per Definition jemand davon, dem der Mund übergeht, weil das Herz voll ist. Und wenn dir das Herz nicht voll ist von diesem wunderbaren Gott und du ihn gar nicht genießen kannst, dann bist du hier im Gottesdienst genau richtig. Dann kannst du hier Buße tun, umkehren und sagen, Herr, ich habe mein Herz mit irgendwas anderem gefüllt, außer mit deinem Wort. Und um Gottes Wort geht es auch heute. Lasst uns in die Predigt einsteigen. Wenn das Video jetzt nicht läuft, ist nicht schlimm. Es läuft? Achso, ich glaube, das läuft nicht. Achso. Nur gewartet, dass es läuft.
Is based in Turkey, but we travel all over the world to share the gospel with Muslim peoples and with people who are connected to Muslims.
We use the arts to creatively share with people, usually on the streets, but sometimes also in indoor venues. And so we use things like music and dance and drama and illusion, any type of art to create a connection with people on the street and share with them the good news of the gospel.
We think that art's something that's so such an incredible tool because it can transcend culture, language, so many barriers that we have as foreigners in every country that we go to.
Music, art, drama, all of these things go back way beyond any of our civilizations, so they're a perfect way to connect across the globe with all the different people groups that we reach out to.
We like to partner with locals in whatever country we're going to so that people who are interested in the message can connect more and have some place to go to find out more about what we've shared.
Okay, ich habe einen kleinen Einblick gegeben. Die werden abends dann auch bei Change sein und wir werden dann auch auf der Straße natürlich junge Leute einladen zu Change. Und der Fokus ist muslimische Menschen. Ich glaube, davon haben wir einige in Felbert. Das ist wirklich sehr gut, dass wir auch den Blick haben auf alle Menschen, denn Gott liebt alle Menschen. Und er hat eine riesige Leidenschaft und Sehnsucht danach, sie zu sich zu ziehen. Und jetzt bin ich auch schon mittendrin in meinem Thema. Es geht um das Wort Gottes. Meine Predigt heißt Die Kraft des Wortes. Und ich möchte mit euch eigentlich nur wenige Minuten mal darüber nachdenken, welche Kraft in diesem Wort Gottes liegt. Und so mein erster Teil geht mal so ein bisschen darüber, dass wir ja das Wort Gottes auch verstehen müssen, um es zu verstehen. Ja? Wir müssen verstehen, wie es aufgebaut ist, wie das Wort Gottes zu uns gesandt wurde, damit wir auch, wenn wir drin lesen, verstehen, wo wir die verschiedenen Passagen einordnen können. Also, ich weiß nicht, wie es dir schon mal gegangen ist, wenn du da so mal aufmachst, mal so einen kleinen Snack suchst, ja, fühlst du dich hungrig und dann sagst du vielleicht noch, Herr, zeig mir ein Wort und dann kommt wirklich irgendwas ganz Seltsames und du wunderst dich, nee, also das passt jetzt auch nicht und dann suchst du weiter und sagst, nee, jetzt bin ich hier am Suchen, wo ist die Führung vom Heiligen Geist? Also, wir müssen schon wissen, wie das Wort zu uns kam. Das Wort Gottes ist, besteht aus 66 Büchern, 31.000 Verse und es wurde in einer riesigen Zeitspanne von tausenden von Jahren geschrieben. Und ich sage dir eins heute Morgen, es wurde nicht für die Gemeinde Felbert geschrieben, sondern es wurde geschrieben für die Korinther und für die Menschen im Asyl, in der Verbannung, es wurde geschrieben für die Epheser, es wurde zu den Menschen der damaligen Zeit geschrieben, aber für uns. Amen. Wir müssen verstehen, dass das Wort Gottes auch eine geschichtliche und eine zeitsituationsbezogene Komponente hat. So ist nicht jeder Vers wortwörtlich so auszulegen, wie er da steht. Aber einer hat mal gesagt, wir nehmen das Wort Gottes nicht wörtlich, aber wir nehmen es ernst. Ja. Wir nehmen es ernst. Wir nehmen es wörtlich in dem Sinne, dass wir sagen, das ist Gottes Wort, das ist die Kraft Gottes, die rettet, das ist die Kraft, die uns verändert, Jesus ähnlicher macht. Aber wir müssen auch verstehen, wie es gemeint ist. Denn es gibt die unterschiedlichsten verrückten Ideen und die holen die alle aus der Bibel. Du kannst alles mit der Bibel belegen. Wir müssen Gottes Wesen verstehen. Wir müssen Gottes Charakter verstehen. Und müssen verstehen, dass diese 66 Bücher eigentlich wirklich eine Geschichte sind. Gott ist der große Geschichtenerzähler. Er erzählt uns eine Geschichte über sich selbst. Jemand sagte mal, die Bibel ist ein Liebesbrief an uns, und das stimmt auch, aber sie ist auch ein Brief an uns, dass wir ihn besser kennenlernen. Wenn ich jemanden lieben möchte, muss ich auch wissen, wie er ist. Was habe ich mir für Briefe ausgetauscht mit Angie, als wir uns kennenlernten, und sie ist dann nach Indien für ein halbes Jahr, da jede Woche ging ein Brief hin und her über den über die Entfernung. Und die trafen sich da praktisch halbwegs in der Luft, und ich habe alles aufgesogen, was sie mir geschrieben hat über sich, und ich habe ihr ganz viel über mir mitgeteilt. Ich wollte sie kennenlernen, wir wollten uns kennenlernen. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Gott möchte nicht, dass wir einfach nur GOTT, ja, ich glaube halt an Gott. Und dann machen wir unseren eigenen Inhalt da rein. Ja, Gott ist die Liebe. Ja, stimmt ja auch. Aber dann kommen wir auf eigene Gedanken, was Liebe bedeutet, und liest du vielleicht im Alten Testament, dass Gott befiehlt seinem Volk, er soll diese anderen Völker da in Kanaan auslöschen, und du sagst dir, was hat das mit Liebe zu tun? Und müssen wir verstehen, Gott möchte seine Geschichte mit uns teilen. Es geht letzten Endes in diesem Buch um ihn. Tut mir leid für alle, die gedacht, es geht um den Menschen. Es geht um ihn. Und in den Passagen, wo es eben nicht um den Menschen geht, da kann es schon mal, wenn wir mit einem falschen Fokus lesen, schon mal trocken werden. Wo komme ich denn da drin vor? Da geht es ja nur um Dinge, die Gott tut, die Gott sagt. Gott will sich, wieder so ein Zeichen. Hammer. Gott will sich uns vorstellen. Gott will zu Wort kommen, merke ich hier. Er will sich uns vorstellen, und wir müssen das große Thema dieser Geschichte Gottes verstehen, nämlich er schuf die Welt. Hier am Anfang sehen wir, wie er die Welt voller Kreativität schuf, und dann schuf er den Menschen und hat ihn da in den Garten gesetzt. Und dann rebelliert der Mensch. Dann rebelliert der Mensch und gibt seine Herrschaft an die Schlange ab, an den Teufel, an das Böse. Und wir sehen, dass eine zweifache Rebellion stattfindet. Der Mensch will sich nicht an Gottes Wort halten. Ja, von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Und der Teufel schon gleich gar nicht. Er wollte nicht Gott anbeten als der höchste Engel. Er wollte angebetet werden. Und so hatte Gott, der König der Könige, ein Problem. Er hatte keine Untertanen. Er hatte niemanden von den Menschen, der ihm diente. Und so hat Gott gleich zu Anfang an einen Plan entwickelt, eine Strategie, um sich wieder ein Volk zu erlösen, um ein eigenes Volk zu bekommen, das ihn liebt, freiwillig, das ihm hingegeben dient. Und wir müssen verstehen, dass dieser Plan zweifach ist, nämlich der Löwe, das sehen wir gleich auf dem Bild, der Löwe und das Lamm, das sind die beiden Symbole, die beiden Typen, der Typos für diesen zweifachen Plan. Gott als der Löwe, Jesus wird als der Löwe aus dem Stamm Juda beschrieben, der starke Herrscher, der in Autorität herrscht, er bringt seinen Plan durch mit Kraft und Gewalt. Er vernichtet seine Feinde. Die gegen ihn sind, die werden nicht bestehen in Ewigkeit. Das ist ganz klar. Er ist der höchste Herrscher. Und eines Tages wird jedes Knie sich beugen und er wird das einfordern. Aber er kam eben auch als Lamm. Er kam als Lamm, als geschlachtetes Lamm. In Offenbarung 5, Kapitel 5 lesen wir, dass Johannes der Seher, Johannes der Apostel, gehört hat, das Lamm aus dem Stamme Juda ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Ja? Jesus, der Löwe aus dem Stamme Juda, Jesus, der Löwe, ist würdig. Und dann guckte Johannes umher und dann sah er den großen Thron, und da saß jetzt kein Löwe auf dem Thron, sondern ein Lamm wie geschlachtet. So ein zweifacher Plan. Gott holt sich seine Herrschaft wieder. Gott erobert wieder zurück das, was ihm gehört. Und er gebraucht uns dazu, die Gemeinde. Wir kämpfen aber nicht gegen Menschen. Wir wissen aber, dass es Mächte gibt. Dass es Fürstentümer gibt, die sind im unsichtbaren Bereich. Und er hat uns diesen guten Kampf gegeben, dass wir kämpfen mit dem Wort Gottes, in der Kraft und Autorität des Namens Jesu. Kein anderer Name ist uns gegeben, im Himmel oder auf Erde. In diesem Namen können wir, da fliegen die Dämonen. Wir sind gerufen, hier dem Teufel die Stirn zu bieten im Namen Jesu. Und wir sind gerufen in der Art und Weise des Lammes, die Menschen, die fern sind, die verloren sind, die Menschen, die in Sünde leben, einzuladen, so wie ein Lamm, ganz sanft und liebevoll einzuladen, komm mit dabei, nicht mit Gewalt, mit Liebe. Und diesen Plan müssen wir verstehen, dass Gott das Ziel hat, dass er ein großes Volk im Himmel hat aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und dazu gehören auch die Somalis und dazu gehören auch die Türken und die Kurden und die vielen, vielen 16.000 Volksgruppen. Das ist etwas, was mich begeistert. Ich kann eigentlich gar nicht predigen, ohne darüber zu reden. Aber ich werde euch das nicht die ganze Predigt davon erzählen. Aber wir müssen verstehen, dass am Ende, wenn dieser Plan zur Vollendung kommt, dass dann dieses Bild Gottes, dieser Plan erfüllt ist. Und es wird passieren, dass eine große Schar von Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Nationen vor dem Thron stehen und ihn anbeten. Und wir dürfen zu diesem erlösten Volk gehören. Das ist etwas, was wir verstehen, wenn wir die Bibel lesen. Das ist der rote Faden der Bibel. Es gibt keinen anderen roten Faden. Er hat sich ein Volk erlöst aus allen Nationen. Und zusammen mit Israel gehören wir dann eines Tages zu Gottes Volk. So, und wenn wir das also dann verstehen, müssen wir auch noch verstehen, das ist so ein bisschen meine, ja, für die, die vielleicht auch die Bibel noch gar nicht so richtig gelesen haben, die es vielleicht so lesen als Zitatesammlung oder so ein bisschen mal was rausholen, was einen so anspricht und erbaut, denen möchte ich sagen, du musst auch lesen und verstehen, dass nicht alles, was für Israel geschrieben ist, für dich gilt. Es gibt Verse in der Bibel, da denkst du dir, wow, wenn du das tust, wirst du gesegnet. Wenn du das tust, wirst du verflucht. Es gibt einen alten Bund. Einen alten Bund, den hat Gott mit Israel geschlossen. Wir sind nicht im alten Bund, wir sind im neuen Bund. Der neue Bund fängt aber nicht erst hier im Neuen Testament an. Den siehst du natürlich schon ganz am Anfang, wo Gott sagt, ich werde den Preis bezahlen. Ich werde dieses Opfer, dieses perfekte Opfer werde ich bereiten. Das zieht sich durch das ganze Alte Testament durch. Und in diesem neuen Bund, da erleben wir die Gnade Gottes, da erleben wir die Kraft. In diesem neuen Bund, da gibt es dann auch keine Helden und keine Perfektionisten, die versuchen irgendwie zu dem, was Jesus getan hat, noch irgendwie sich zu bemühen, es noch besser zu machen, sich anzustrengen, sondern da gibt es nur erlöste Kinder, die einfach aus Dankbarkeit für das, was Gott getan hat, wow, einfach schauen, Gott, wie kann ich dich lieben? Wie kann ich dich zurücklieben bei so einer großen Liebe? Was kann ich tun, dass ich da irgendwo dein Herz erreichen kann, Gott? Und du liest in der Bibel und siehst, was Gott gefällt, was Gott für Prioritäten hat, was auf seinem Herzen ist. Und du sagst, ja, Herr, da will ich mitmachen. Und so lesen wir die Bibel. Der zweite Teil von meiner Predigt, das erste war eben so ein bisschen die Gesetzmäßigkeiten in der Bibel zu entdecken. Der zweite Teil ist, Gott spricht zu uns und testet es. Er spricht zu uns und er testet, ob wir das auch glauben. Denn ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Gott fragt nicht unser Wissen ab, er fragt nicht unsere Treue ab. Kommst du auch treu zum Gottesdienst? Bist du auch treu hier und treu da? Treue ist gut, Treue ist super. Wow. Wer nicht treu ist im Kleinen, dem kann Gott auch nichts Großes geben. Keine Frage. Aber das ist nicht das, was Gott zum Beispiel bei seinen Jüngern getestet hat. Ich habe das früher gar nicht so richtig verstanden. Aber Jesus hat seine Jünger ständig getestet. Ich weiß nicht, wie dein Bild von Jesus ist. Mein Bild von Jesus hat sich gewandelt mit dem Bibellesen. Ich dachte, früher Jesus ist so ein bisschen halt der Lehrer, der einfach so wie ich Lehrer kenne. Und da habe ich gemerkt, dass Jesus ganz oft seine Jünger getestet hat. Zum Beispiel, da ist dann dieser Sturm, Markus 4, brauchen wir es nicht aufschlagen, da ist keine Zeit dazu, aber ich erzähle es euch ganz kurz. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nachdem sie ja ganz viel Brot vermehrt haben und Fisch und Speisung von vielen Leuten ja erlebt haben, ganz starke Sachen, sagte er so, lasst uns jetzt rübergehen aufs andere Ufer. Ja, die waren an diesem See Genezareth und hatten da ihre kleinen Bootchen, die waren ja alles Fischer auch, also viele der Jünger. Und die steigen ins Boot und da kommt ein großer Sturm auf in der Mitte des Sees. So, Jesus hat den Jüngern nicht gesagt, lasst uns mal versuchen rüberzukommen, schauen wir, ob wir es schaffen. Er hat auch nicht gesagt, lasst uns bis zur Mitte des Sees gehen und gegen den Sturm kämpfen. Er hat einfach nur gesagt, lasst uns rübergehen auf die andere Seite. Das war der Auftrag, das war das Wort, das war die Verheißung. Was ist passiert? Es kam so ein Sturm, dass die Jünger um ihr Leben gekämpft haben. Und Jesus, ich versuche mir das immer so vorzustellen, wie er auf diesem Kissen geschlafen hat. Also er hat sie ja zu einem Test vorbereitet. Er wollte testen, ob sie seine Allmacht glauben und das selber umsetzen. Und er musste also wahrscheinlich sich schon sehr bemühen, glaube ich, nicht die Augen zu blinzeln, zu gucken, was die Jünger gerade machen, weil er hat ja geschlafen. Vielleicht hat er auch wirklich tief geschlafen, sehr wahrscheinlich. Auf alle Fälle, sie weckten ihn und ich weiß nicht, warum sie ihn geweckt haben. Vielleicht wollten sie, dass er auch noch Wasser mit rausschippt aus dem Boot. Sie haben ihn nicht geweckt, dass er den Sturm bedroht, denn da waren sie dann wirklich erstaunt, dass er in dieser Autorität den Sturm zum Schweigen gebracht hat. Aber er tadelte sie, er sagte, ihr seid kleingläubig, warum habt ihr keinen Glauben? Und ich denke mir so, dass Jesus wirklich erwartet hat, wenn ich euch sage, wir gehen zum anderen Ufer, dann passiert das auch. Und wenn dann irgendetwas in den Weg kommt, dann nimmt mein Wort als Waffe. Dann nimmt mein Wort in der Autorität und stellt euch den Widersprüchlichkeiten, den Widersprüchlichkeiten in den Weg und sagt, nein, es steht aber geschrieben. Ich habe das in meinem Leben viele Male nicht getan. Nicht getan. Es gab einen Weg, den Gott mir gezeigt hat, es gab einen Widerstand und ich bin habe erst mal gezweifelt, erst mal gedacht, was ist los? Wie komme ich jetzt da weiter? Aber einige Male habe ich dann auch einfach dran festgehalten. Zum Beispiel komme ich jetzt gerade auch von dem Kairos-Kurs zurück, den ich in Bielefeld bei einer Gemeinde von Nico Strobel gehalten habe. Und ja, so ein Kairos-Kurs, das ist so ein Missionskurs, wer das nicht kennt, der braucht schon so ein paar Teilnehmer, sonst bringt es nichts. Wir hatten eine sehr intensive Zeit, ja, 5 Tage von früh bis abends. Und mit 3, 4 Leuten, ja, wir hatten dann bei Anmeldeschluss 4 Leute gehabt. Und ich wusste, Gott hat gesagt, mach den Kairos-Kurs in Bielefeld. Und da war ich dann, so vor ungefähr 3 Wochen, vor 2,5 Wochen, 3, 4 Anmeldungen, 5. mit Fragezeichen. Was mache ich? Soll ich den Kairos-Kurs abblasen? Alles wieder rückgängig machen? Mitarbeiter hatten schon ihre Tickets gekauft, die kamen von überall her, von Süddeutschland. Und dann festzuhalten und sagen, nein, Herr, du hast etwas vor. Du willst deine Gemeinde mobilisieren, denn du willst, dass wir als Gemeinde missional sind, dass wir uns ausstrecken zu den Völkern, die wir gar nicht sehen und für sie beten und dass wir uns überlegen, wie wir auch die Menschen hier in unserem Umfeld, die dich noch nicht kennen, aus anderen Kulturen, aber auch unsere Bio-Deutschen mit erreichen können. Und so kam es dann, dass wir nach Anmeldeschluss dann noch innerhalb von ein paar Tagen 11 Teilnehmer hatten. 11 Teilnehmer, genauso die Konferenz, die ich letzten Samstag in Erzhausen über Integration und Reich Gottes mit multiethnischer Zusammenarbeit so aufgebaut hatte. Wir hatten zum Anmeldeschluss hatten wir 40 Leute. Ich dachte so, ja gut, immerhin. Ja. Aber wir haben weitergebetet. Wir haben gesagt, wir lassen uns hier nicht entmutigen, 40 Leute, das ist nicht so viel für eine Kapelle, die hat Platz für 130, 140. Und wir hatten dann, lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass es interkulturell war, wo dann Anmeldeschluss nicht so viel zählt. Wir hatten dann wirklich am Konferenztag noch 20, die kamen, am Ende hatten wir 130, der ganze Saal war voll. So lass dich nicht entmutigen. Wenn Gott etwas zu dir sagt, dann nimm das Wort Gottes in die Hand und sprich es aus. Sprich es aus. Gott testet uns. Er hat dann später auch nochmal die Jünger getestet im Boot, wo sie nichts gefangen hatten, und er sagte so, jetzt werft mal eure Netze rechts raus, rechts vom Boot. Ja, das ist eigentlich völlig, völlig, war gar keinen Sinn. Früh morgens, nach einer Nacht, wo sie nichts gefangen haben. Da wusste aber Petrus dann schon ein bisschen besser. Ja? Da hat er gesagt, so, das machen wir jetzt. Und sie hatten den riesigen Fischfang. Gott testet uns, ob wir verstehen, was sein Herz ist, was sein Wille ist. Und er macht es mit einem, ich denke, immer mit einem Augenzwinkern, immer mit einer Ermutigung. Nicht wie vielleicht ein Test bei der Aufnahmeprüfung, wo 100 Bewerber sind und nur 2 werden genommen, sondern er testet uns, weil er weiß, wir schaffen das. Er testet uns, weil er weiß, wir wollen ja doch auch ihm ähnlicher werden. Der dritte Teil heißt, sei ein guter Gärtner. Wir lesen in Markus 4 eigentlich das gleiche Kapitel wie gerade eben, dass das Wort Gottes eben auch verglichen wird mit einem Samenkorn. Ziemlich oft sogar in den Gleichnissen spricht Jesus über das Reich Gottes und vergleicht das Wort Gottes mit dem Samen. Mal wird auch das Samen mit den Kindern Gottes verglichen, aber in den meisten Fällen mit dem Wort Gottes. Und wenn man sich so einen Samen anschaut, dann muss man ja schon staunen, ja? Was da so drin steckt in so einem kleinen Ding. Kann aus dem kleinsten Samen kann der größte Baum wachsen. Und du denkst dir nicht, was für eine Kraft ist da drin. So auch als wir jetzt hier vorne angesät haben, haben einige von euch auch gesagt, wow, wie schnell da hier der Rasen durchkommt. Ja, man ist immer wieder erstaunt, weil wir das Wachstum eben nicht beeinflussen können. Wir können die äußeren Umstände beeinflussen, aber das Wachstum selber, dass dieser Keimungsprozess stattfindet, ist immer wieder ein Wunder. Und davon spricht die Bibel auch. Markus 4, Vers 26. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Und er schläft und er steht auf und Nacht und Tag. Und der Same geht auf und er wächst und er weiß gar nicht wie. Denn die Erde bringt von selbst zuerst den Halm, genau, das ist ein schönes Bild, dann die Ehre und danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er sofort die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Also da ist jemand, der was versteht von Landwirtschaft. Und es ist interessant, dass Gott dieses Bild immer wieder gebraucht von der Landwirtschaft, von einem Saat- und Ernteprozess, der einfach Zeit braucht und der durch verschiedene Phasen geht. Weil ich habe noch nie einen Landwirt gesehen, der nach der Einsaat neben dem Feld steht. Neben dem Feld steht und sich ärgert und sagt, wann kann ich endlich ernten? Wann kann ich endlich ernten? Ja, das gibt es gar nicht. Manchmal gibt es bei uns Christen. Ja, du liest ein tolles Taschenbuch, christliches Taschenbuch, und denkst, wann werde ich das endlich erleben? Aber wenn du das Wort Gottes einsäst in dein Herz, du wirst ernten. Du wirst ernten. Manchmal ist es interessant, dass wir von der Kraft des Wortes eigentlich überzeugt sind, aber wir nehmen es nicht in die Hand, wir nehmen es nicht in den Mund. Wir haben natürlich eine Inflation der Worte in unserer Gesellschaft. Deshalb umso mehr die Entscheidung, Herr, ich will dein Wort soll meines Fußes Leuchte sein. Dein Wort soll für mich Maßstab sein, soll für mich etwas sein, was mich im Tag begleitet, wo es normal ist, darüber zu reden mit meinen Freunden, was ich auch versuche zu säen auf verschiedenste Art und Weise in das Leben meiner Lieben oder meiner Menschen, meinem Einfluss. Weil ich weiß, dass dieses Wort eine Kraft hat, nicht eine Methode, nicht eine tolle Wachstumsmethode lässt diese Gemeinde wachsen, es ist das Wort Gottes allein. Nicht eine tolle Taco-Methode lässt Menschen zu Jesus finden und sich bekehren, es ist das Wort Gottes allein. Wenn wir nur davor, mit Taco da tanzen und machen, wird keiner wiedergeboren werden. Es ist allein das Wort Gottes, was ins Herz fällt und was aufgehen muss, und dann wird es geerntet, dann kommt es zu einer Frucht, zu einer, die viele von uns hier erlebt haben. Und dann geschieht etwas im Unsichtbaren. Jesus sagte, der Wind weht und wir wissen nicht, wohin. Aber Gott hat es verheißen. Das Wort Gottes soll reichlich unter uns wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Reichlich unter uns wohnen. Jetzt ist die Frage, wie Machen wir das, dass das Wort reichlich unter uns wohnt. Eine Möglichkeit ist, dass du vielleicht sagst, okay, ich habe die Bibel auf meinem Handy, aber so richtig drin blättern tue ich dann auch nicht. Gucke ich mal rein. Mit so einer richtigen Bibel, ja, wie man sie früher so hatte, kann man richtig schön blättern. Man kann sogar markieren, kann man natürlich in einem Handy auch. Aber man kann hin und her gehen, man kann so, finde ich zumindest, aus dem Wort Gottes so richtig Dinge rausziehen, fette Beute machen, sich freuen über etwas, was man entdeckt hat, diese Dinge festhalten, aufschreiben, damit leben, aussprechen, es Freunden sagen, deiner Frau, deinem Mann, in deiner Kleingruppe. Das ist mein Tipp, dass du dir wirklich auch eine Kleingruppe suchst, wo du darüber redest, wo du dich auch öffnest. Das ist die Kraft einer Connect Group, so wie es hier genannt wird. Dass man da eben auch Masken ablegt und wirklich so zeigt, wie man ehrlich ist und wo man seine Nöte hat, wo man Hilfe braucht, das Wort Gottes anzuwenden, es in sein Leben reinzulassen. Gott braucht keine Helden, aber er braucht offene Gefäße. Er braucht offene Herzen, die sagen, Herr, lass dein Wort in meinem Herzen reichlich Frucht bringen. Ich möchte dich zum Abschluss, wenn du ein suchender Mensch bist, dich ermutigen, lies die Bibel. Lies nicht von Anfang bis Ende, lies in den Evangelien. Lies darin und sprich mit Menschen darüber, was du liest. Ich möchte dich, der du vielleicht schon einfach ein ganz, ganz langer, also lange schon Jesus kennst, ihm nachfolgst, aber irgendwo verlierst du so ein bisschen die Dynamik, möchte ich neu ermutigen, lies das Wort auf die Frage hin, wie kann ich es umsetzen? Man kann sich so schnell gewöhnen dran, das Wort Gottes einfach nur so wie so ein Getränk aufzunehmen, aber Gott möchte, dass wir Täter des Wortes sind. Täter des Wortes. Und dann, wenn du ein Christ bist, so ganz jung, so weißt eigentlich relativ wenig, ja, such dir so eine Kleingruppe, such dir Freunde, such dir Menschen, mit denen du das Wort liest. Nicht über das alles Mögliche redest, sondern das Wort zusammen anschaust und darin liest. Und last but not least, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte voran, dann nimm das Wort Gottes noch viel intensiver als etwas, was du bewusst auswendig lernst. Das sollte sowieso jeder, aber wirklich in dein Herz reinsäst und erwartest, dass es eine große Ernte bringt. Wir in der Vorbereitungszeit habe ich auch im Gebet ein Bild gehabt, so von einem Garten, wo ganz viele Stellen dieses Gartens sind nicht bepflanzt. Da liegen alte Sachen rum, die wurden da mal hingelegt. Da lag so ein Brett, da stand so ein Stuhl, der war überdeckt mit einer Plane. Einfach Sachen, die hatten früher mal Sinn gemacht. Aber die machen heute keinen Sinn mehr. Und Gott sagt zu dir, ich rufe dich heraus zu einem Neuanfang. Pflüg deinen Garten um, mach was Neues. So wie hier vorne haben wir wirklich alles neu gestaltet. Nimm mal alte Bretter weg, wo kein Licht hinkommt. Ich möchte was hinsäen. Ich möchte den Garten deines Herzens reich machen mit ganz viel Frucht, mit ganz viel wunderschönen Blumen und möchte dein Leben bereichern. Aber dazu musst du Altes wegnehmen. Lass uns beten. Herr Jesus, werden wir jetzt einfach dein Wort an uns wirken lassen. Möchte ich beten, dass du, Heiliger Geist, zu jedem Einzelnen von uns auch jetzt noch so sprichst. Wir leben aus deinem Reden. Wir leben davon, dass wir dein Wort mit dem Heiligen Geist zusammen kraftvoll wirken lassen. Herr, dein Wort alleine, das kann recht trocken werden. Und der Heilige Geist alleine, das kann recht abgehoben werden. Wir brauchen beides. Deshalb bete ich jetzt für jeden, der hier sitzt, Herr. Dass du, Heiliger Geist, dieses Wort bewässerst. Das Wort, was du hineingesprochen hast, durch verschiedene Situationen, was schon längst im Herzen ist. Ich habe den Eindruck, dass ich dich erinnern soll. Du sitzt hier und du fragst Gott, wo geht es hin? Und Gott sagt zu dir, ich habe schon zu dir gesprochen. Warte nicht auf neues Reden, sondern tu das alte Reden. Gott hat mal zu dir gesprochen, eine Sache in Ordnung zu bringen. Und du hast gesagt, ja, aber du hast es nie getan. Gott spricht zu dir jetzt, bring die Sache in Ordnung. Zeit heilt keine Wunden. Und da ist jemand, der sagt, ich bin so antriebslos, ich habe keine Kraft, wenn ich bete. Und Gott sagt, bete mit meinem Wort. Das ist die Kraft, die ich dir gebe. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für diese Zeit, während die Musik auch nach vorne kommen und wir den Gottesdienst abschließen, auch dann mit einem Lied. Danke ich dir jetzt, Herr, dass du uns dir ähnlicher machen willst. Du hast einen wunderschönen Plan, nämlich, dass wir Menschen erreichen können mit der guten Botschaft. Herr, und das ist das, was uns als Christen ausmacht, dass wir so darüber staunen, wie groß deine Liebe ist. So lass, Herr, dass dein Wort noch reichlicher unter uns einfach leben, Herr. Dass es für uns auch als Gemeinde etwas ganz Natürliches ist, Herr. Dein Wort auf den Leuchter zu stellen, dass es hier wirklich viel, viel Frucht bringt, Herr, und viele Menschen zu dir finden in diesem Ort, Herr. Amen.